Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Julia Tuliban begrüßen. Herzlich willkommen, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, heute wollen wir das Thema Zucker mal durchleuchten. Ja, Zucker ist wirklich in aller Munde. Ja, die einen sagen, Zucker brauchen wir, Zucker braucht das Gehirn. Und die anderen sagen wieder, Zucker macht dumm, krank und hässlich. Und was können wir nur glauben? Brauchen wir Zucker, brauchen wir nicht Zucker? Was macht das mit uns? Und ich glaube, da bist du ganz gut da geeignet, hier als Expertin aufzutreten. Du bist Biologin und Ernährungswissenschaftlerin. Ja, erzähl mal so ganz kurz, das ist so ein ganz großer Überblick. Können wir mit dir darüber reden? Über dieses Thema. Bist du die geeignete Expertin?
Also da vielleicht würden andere anderer Meinung sein. Ich denke schon, dass ich da ganz gut geeignet bin, da drüber zu sprechen. Einmal als Biologin habe ich einfach den Kontext ein bisschen weiter gefasst. Biologie, Evolution, all diese Themen, Ernährung, im weitesten Sinne natürlich Tierernährung und im Wesentlichen sind wir ja auch Tiere. Das heißt, da kommt der Aspekt und dann die Ernährungswissenschaft. Auch da gibt es natürlich das eine oder andere über Zucker zu sagen. Das heißt, ich denke, wir können da schon den ein oder anderen Mythos vielleicht aufklären oder ein bisschen Klarheit in die ganze Sache bringen.
Ja, dann fang am besten mal an. Also mein Vater, der sagt mir immer, das geht doch nicht, dass du hier kein Brot mehr isst und auch gar keine Süßigkeiten mehr und kein Zucker. Das brauchst du doch fürs Gehirn. Wie kommt er darauf und was sagst du dazu?
Also er hat recht und auch nicht recht. Und deswegen ist die Sache so knifflig. Ja. Ja, wir brauchen Zucker, also Zucker ist wichtig für uns, aber man unterscheidet immer, ob wir in, also über die Nahrung aufgenommener Zucker, das ist nicht notwendig. Also Zucker oder Kohlenhydrate sind nicht essentiell, sagt man dann. Also wir müssen sie nicht essen, aber wir brauchen sie. Sie sind wichtig für den Körper, aber wir müssen sie nicht essen. Und das ist, glaube ich, der erste große Punkt, über den viele drüber fallen und selbst Ernährungswissenschaftler, Diätologen, Ärzte purzeln da über diesen ersten Fallstrick drüber, dass wir zwar sehen, ja, es gibt gewisse Strukturen, aber auch Gewebe in unserem Körper, Zellen, die auf Zucker angewiesen sind, mehr oder weniger stark. Und deswegen implizieren wir müssen Zucker über die Nahrung aufnehmen. Aber das stimmt eben nicht. Und unser Gehirn wird immer so gerne als Beispiel genommen dafür, dass wir ja Zucker ganz, ganz dringend brauchen. Und da schwirren immer so Zahlen wie 120 oder 140 Gramm Zucker pro Tag braucht alleine das Gehirn. Das heißt, das wird fast so als das Minimum angenommen, was wir konsumieren müssen. Das stimmt aber nicht. Denn unser Körper kann Zucker sehr gut selbst machen. Das ist so der eine Punkt. Mhm. Das heißt, wir müssen ihn nicht essen. Auf der anderen Seite ist, wenn wir weniger Zucker zu uns nehmen oder im weiteren Sinne weniger Kohlenhydrate, weil alle Kohlenhydrate sind Zucker im Wesentlichen. Wir unterscheiden nur ganz gerne in unserer Sprache zwischen Zucker und Kohlenhydraten, aber das ist alles das Gleiche im Wesentlichen. Dass dann der Bedarf des Gehirns an Zucker auch zurückgeht. Das heißt, stopfe ich mich voll mit Zucker, ja, dann bedient sich das Gehirn auch daran und deckt zu 100% seinen Energiebedarf mit Zucker. Gebe ich ihm aber keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate, reduziere ich die Kohlenhydrate, die wir essen, dann hat sich die Natur natürlich was überlegt und kann auf andere Energielieferanten zugreifen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir jetzt wieder vielleicht in unsere Entstehungsgeschichte ein bisschen schauen, also wirklich 200.000 Jahre zurück oder vielleicht noch weiter und uns den Menschwerdungsprozess anschauen und die Entwicklungsgeschichte des Menschen anschauen, dann wissen wir, dass Kohlenhydrate und Zucker im Speziellen etwas äußerst Rares war in unserer Entwicklungsgeschichte. Also das gibt's nicht so in so großem Angebot. Ja, da gibt's vielleicht mal die ein oder andere Bienenstock, aber das muss man sich natürlich mal verdienen. Also ich sage immer, wer den Wildbienen den Honig wegnimmt, der hat sich das auch redlich verdient. Ja. Früchte sind was sehr Saisonales. Dann waren die bei weitem nicht so süß wie jetzt, selbstverständlich. Und auch alle stärkehaltigen Wurzelgemüse oder Wurzelpflanzen, die man so findet, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit der Stärke, die wir heute finden in den entsprechend hochgezüchteten Pflanzen. Das heißt, Kohlenhydrate und Zucker waren immer etwas äußerst Seltenes in unserer Entwicklungsgeschichte. Und somit ist es klar, dass wir Strategien haben, eigentlich mit weniger Zucker zurechtzukommen. Und man muss sich nur mal vorstellen, wenn wir fasten zum Beispiel, ja, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin schon mal so ein paar Fastentage vielleicht sogar gemacht, ja, wo man nur Wasser zu sich nimmt. Und jetzt wäre ja so, wenn wir von Kohlenhydraten abhängig wären, ginge das nicht länger als 2 Tage. Weil nach 2 Tagen sind unsere Kohlenhydratspeicher aufgebraucht. Ziemlich kleine Speicher, muss man sich auch überlegen, wenn wir davon abhängig wären, wäre das ziemlich blöd. Wir hätten keinen schlechten Sommer, keinen Winter überlebt, wenn wir von diesen 2 Tagen Kohlenhydratspeicher abhängig wären. Ja? Das heißt, was passiert nach 2 Tagen, wenn unsere Kohlenhydratspeicher aufgebraucht sind? Sind wir dann gestorben? Nein. Es fühlt sich vielleicht initial mal furchtbar an. Ja, das kann schon passieren. Aber auf einmal, so am 3. Tag, fühlt man sich richtig gut. Und der eine oder andere hat das vielleicht schon mal erlebt. Das nennt man das Fastenhoch. Und das ist der Moment, wo unsere Alternativenergiequelle richtig reinfahrt. Und der Körper beginnt unser Fett abzubauen und einmal Fettsäuren zur Verfügung zu stellen als Energiequelle und noch was anderes, die heißen Ketone. Und das sind so ganz spezielle kleine Energiemoleküle, die Leber macht aus Fett und die können dann den Zucker zu einem Großteil ersetzen. Deswegen erzähle ich das jetzt alles, weil ich habe gesagt, wenn wir weniger Kohlenhydrate essen, braucht auch das Gehirn weniger Kohlenhydrate. Das verbraucht deswegen nicht weniger Energie. Das ist weiterhin ein unglaublich energiehungriges Organ. Aber das bedient sich woanders, nämlich an diesen Ketonen. Und im Wesentlichen, wenn wir fasten zum Beispiel, können wir 2/3 der Energie des Gehirns nur über die Ketone decken und der Rest so etwa eben der Rest, so 70 Gramm, bleiben dann noch übrig in etwa über Zucker. Und das ist natürlich schon deutlich weniger als jetzt 140 Gramm. Ja. Also wir sehen, da passiert natürlich was in unserem Körper und da gibt es Anpassungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir uns mästen mit Kohlenhydraten, dann wird auch das Gehirn zu 100% mit Zucker gefüttert, weil Zucker einfach super schnell in die Zellen geht und auch raus muss aus dem System. Und das ist vielleicht so eine Überleitung zu einem anderen Aspekt, dass es nicht ohne Konsequenzen ist, die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Momentan mit diesem hohen, dieser hohen Zuckerlast. Ja.
Genau. Denn das Zucker, ist genau das Gegenteil.
Genau. Weil Zucker ist nicht so unproblematisch, wie man vielleicht annehmen würde. Wenn Zucker dauerhaft erhöht ist in unserem Blut, dann macht das Schäden. Zucker ist toxisch. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überzogen und denkt, ist das jetzt nicht ein bisschen gar übertrieben, toxisch? Ganz und gar nicht. Wir sehen die Folgen von der Zuckertoxizität bei den Spätfolgen von Diabetes. Erblinden, Nierenschäden, Demenz, Nervenschäden, also Neuropathien. All das sind Folgen von Zucker, der zu hoch, zu lange in unserem Blut ist. Also definitiv nicht übertrieben. Und deswegen, wir sprechen immer so gern davon, dass Zucker der wichtigste Energielieferant ist. Ist es nicht. Fett ist der wichtigste Energielieferant. Wir Menschen sind Fettburner, wir sind Fettverbrennungsmaschinen. Wir sind perfekt daran angepasst. Unsere Hauptenergiequelle sollte Fett sein. Deswegen haben wir auch ziemlich große Speichermöglichkeiten für Fett, quasi unendlich, aber nur begrenzte Speichermöglichkeiten für Kohlenhydrate, weil die nie dafür gedacht waren, die Hauptenergiequelle zu sein. Die waren immer von der Natur aus gedacht für die schnellen Bewegungen, der Sprint oder mal ganz, ganz, wenn ich mich sehr, sehr anstrengen muss und halt so ein bisschen fürs Gehirn und für ein paar Zellen, da reichen die paar Kohlenhydratspeicher, die wir haben. Aber nie als die Hauptenergiequelle. Und das haben wir verloren. Das ist das große Problem.
Sag mal, ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Ich müsste das eigentlich wissen. Aber wird nicht letztendlich Zucker auch als Fett gespeichert? Nur, dass es den Körper viel mehr belastet? Weil wir werden ja durch Zucker fett, aber eigentlich gar nicht durch Fett. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal so erklären, weil das ist für viele auch gar nicht verständlich.
Das stimmt. Und das ist ein super Punkt, den du da ansprichst, weil wir denken oft, okay, Fett am Körper und Fett auf uns am Teller, das ist irgendwie das Gleiche. Aber ich glaube, wir brauchen einfach nur mal so einen Schritt zurück und überlegen, womit werden Tiere gemästet? Was gebe ich einem Schweinchen oder Hühnern, damit die fett werden? Kohlenhydrate, die kriegen Kartoffeln und Brot und Mais. Nicht fett. Dadurch wären die fett. Und genau so funktioniert das natürlich bei Menschen auch. Das heißt, ich habe schon gesagt, wir haben keine großen Speichermöglichkeiten für Zucker. Und das heißt jetzt, wenn wir aber jeden Tag sehr viel Zucker, Kohlenhydrate zu uns nehmen, muss das ja irgendwo hin. Und wenn ich es nicht akut brauchen kann, wenn ich es nicht mehr wirklich in meine Kohlenhydratspeicher einbauen kann, dann bleibt nur noch eine Möglichkeit und die ist, ich baue sie zu Fett um. Also aus den Kohlenhydraten werden Fette und die landen dann in unseren Fettzellen und die Fettzellen, die haben sehr, sehr viel Kapazität. Genau. Und das ist halt oft ein wirklich großes Missverständnis. Und das Interessante ist auch, dass einfach, wenn wir einfach immer ein bisschen ins Tierreich schauen, dann ist es uns oft klar. Und deswegen bringe ich gern diese Beispiele, weil wir tendieren dazu, uns Menschen oft irgendwie separat zu sehen. Und natürlich ist es so, dass unsere Biologie genauso funktioniert wie von jedem anderen Säugetier. Und wenn man so Beispiele aus der Nutztierhaltung zum Beispiel bringt, der ein oder andere hat vielleicht selber Händeln oder hat vielleicht da Erfahrung und weiß, stimmt, wenn die fett werden sollen, dann gebe ich denen Brot und Kartoffeln und Mais.
Ja, das stimmt. Und wie sieht denn jetzt so eine gute Ernährung aus, wie wir Ja, sagen wir mal, ein Normalverbraucher oder jemand, der körperlich stärker beschäftigt ist oder Sportler, wie würdest du da so das aufteilen? Also ich kenne ja die Ernährungsempfehlung von der Deutschen Gesellschaft von Ernährung. Da ist ja wirklich die Kohlenhydrate sind ja da sehr hoch. Ich glaube 60% Kohlenhydrate, 30% Eiweiß und ne, so war doch das irgendwie. Und dann 10% Fett oder sogar noch weniger. Wie würdest du das sagen? Siehst du das auch so wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung? Oder hast du da mehr Hintergrundwissen? Oder warum sind, also wie kommt es, dass die da so anders das empfehlen? Also ich bin ja auch Ernährungsberaterin, kann ich ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das wirklich alle Fragen falsch beantwortet. Ja, auch im Heilpraktiker, alles falsch. Ich konnte das einfach mir nicht herleiten. Ja, und wie kommt das, dass da noch so ganz andere Empfehlungen gegeben werden? Und wie kommt das, dass du das anders siehst? Oder was waren deine erhellenden Erkenntnisse? Vielleicht noch mal so ein bisschen im Hintergrund, vielleicht auch von dir. Wir haben eigentlich noch gar nicht so viel von dir gesprochen. Wie das kommt, dass du das anders siehst als Ernährungswissenschaftlerin? Hast ja wahrscheinlich auch das alles so gelernt, ne?
Ja, sind jetzt so viele Fragen auf einmal, aber ich versuche es ein bisschen, mich da durchzuhandeln, beziehungsweise hole mich gern nochmal ab, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Also, natürlich vielleicht ein paar Worte zu mir und ich habe das alles so gemacht, quasi mit 15 habe ich begonnen, nicht weil ich unbedingt dick war, aber weil man irgendwie sich mit Ernährung beschäftigt hat, so die ersten Diäten auszuprobieren und mich wirklich auch an die Empfehlungen gehalten, so wie du sagst, fettarm, Vollkorn, irrsinnig viel Bewegung gemacht. Und das hat eine Zeit funktioniert. Und das ist eben das Gemeine, sozusagen. Unser Körper kann irrsinnig gut kompensieren. Also wir sind einfach Überlebensmaschinen und wir können sehr, sehr, sehr lange Defizite kompensieren, Ernährungsmängel kompensieren. Und am Anfang fällt uns das vielleicht noch nicht auf, weil wir fallen nicht gleich tot um, sondern da ist vielleicht die Depression, da ist vielleicht die Akne. Sind vielleicht die Schlafstörungen, sind die Rückenschmerzen. Aber wer bringt denn das mit Ernährung in Zusammenhang?
Ja.
Ja? Und das macht so unglaublich knifflig. Und genauso ging es mir halt. Also ich habe dann, um die Sache kurz zu machen, so Ende 20 habe ich einfach gemerkt, mein Körper fällt auseinander. Ich schaff's nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht, ja. Obwohl ich nur so viel trainiert habe und so wenig gegessen habe, habe ich auf einmal begonnen zuzunehmen. Eben alles, was man nur haben kann, habe ich gehabt, von Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen habe können, bis hin zu jeden Tag Kopfschmerzen, depressive Verstimmungen. Mir wäre das nie in den Sinn gekommen, dass es irgendwas mit Ernährung zu tun hat. Nur dachte ich halt, na sauber, jetzt bin ich noch nicht mal 30 und mir geht es schon schlecht. Ich mache ja eigentlich alles genau so, wie man machen soll. Und was ist denn da los? Und erst durch ein Buch bin ich in die Richtung geschubst worden, quasi mein Biologiehirn anzustrengen und mal zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich eine artgerechte Ernährung? Wirklich dieses Wort, was ist für den Menschen eine artgerechte Ernährung? Wofür sind wir gemacht? Was hat uns 2,5 Millionen Jahre Menschwerdungsgeschichte begleitet? Was hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind? Nicht Vollkorn und nicht fettarmer Käse. Also so viel kann ich schon mal verraten. Ja, das ist es. Da, so. Und für mich, ich bin ein sehr, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlich denkender Mensch, ja, und etwas, das nennt sich First Principle oder A priori Denken. Und dieses A priori Denken ist für mich, das war für mich quasi der Lebensretter, weil es mir ermöglicht hat, das herzuleiten, die Ernährungsempfehlungen mir selber herzuleiten. Und so wie ich gesagt habe, wenn man einmal nachdenkt und schaut, was essen Jäger-Sammler-Gesellschaften, die ich mir heute noch anschauen kann, was haben wir in den letzten 200.000 Jahren als Homo sapiens gegessen, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mich daran zu orientieren. Ich muss das nicht eins zu eins nachmachen, weil das geht natürlich nicht. Und dann kommt wieder irgendeine lustige Bemerkung über das Mammut. Ja? Aber um das geht es gar nicht. Es geht darum zu schauen, was war Teil der Ernährung oder was war eher kein Teil oder hat einen untergeordnete Rolle gespielt, weil sie sehr erst in junger Vergangenheit dazugekommen ist. Ja? Wenn wir denken, Übergang von Jäger-Sammler zur sesshaften Lebensweise war vor 12.000 Jahren und das im Nahen Orient, also Euphrat und Tigris, fruchtbarer Halbmond, an das kann sich sicherlich der ein oder andere noch aus dem Geschichtsunterricht erinnern. Warum ist dort die Wiege der Landwirtschaft? Weil wir am Ende, weil sich das Klima verändert hat, weil es wärmer geworden ist. Davor war es einfach überall viel zu kalt. Wir hatten große, große Tiere. Die Megafauna der Eiszeit war da und von der haben wir gelebt. Da ist natürlich nichts mit Pflanzen anbauen, wenn es kalt ist. Ja? Und das hat sich dann das Klima verändert. Es ist langsam wärmer geworden und dort eben im vorderen Orient, dort war es als erstes so vom Klima her, dass Landwirtschaft möglich war, dass wir dort Gräser kultivieren konnten. Und das, dort war das Zentrum und dann hat sich das aber nochmal über viele tausend Jahre erst ausgebreitet. Das heißt, wenn wir von Mitteleuropa sprechen, können wir da etwa 6.000 Jahre annehmen, dass Landwirtschaft entstanden ist. Das heißt, das ist nichts. 10.000 Jahre, 6.000 Jahre, das ist wahrscheinlich ein Wimpernschlag auf evolutionäre Verhältnisse, auf einen evolutionären Zeitraum gesehen. Das heißt, es ist für uns relevant, was war davor, was hat uns ermöglicht, zum Mensch zu werden. Und deswegen, und das war eben für mich der richtige Ansatz, für mich persönlich. Und das habe ich dann verstanden und für mich umsetzen können. Und das war dann für mich auch der Weg raus aus all den Dingen, die ich gerade vorhin erzählt habe, von der Depression, von den chronischen Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Und das hat mich einfach so begeistert und auch irgendwo erschreckt. Und das wollte ich einfach weitergeben. Und das war für mich der Beginn. Und weil du gesagt hast, wie könnte man eine Ernährung, also vielleicht gestalten. Besser ist immer so blöd, aber vielleicht eine artgerechter umsetzen. Ja? Ja. Was wäre denn artgerecht für den Menschen? Und wenn ich metabolisch gesund bin, also wenn ich von meinem Stoffwechsel gesund ist, wenn ich noch keine Insulinresistenz habe, und da muss man halt sagen, tatsächlich sind 80% der europäischen Bevölkerung metabolisch nicht mehr gesund. Das heißt also, wir sprechen jetzt von einem eher kleinen, von den restlichen 20%. Da würde ich eher sagen, so eine echte balancierte Ernährung, nämlich 30-30-30. 30% Fett, 30% Kohlenhydrate, 30% Eiweiß. Das ist eine richtig ausgewogene Ernährung. Und das wäre ziemlich so, wie wir sie auch, wenn man so über den Daumen peilt, bei Jäger-Sammler-Gesellschaften sieht. Je metabolisch angeschlagen ich schon bin, also je im Wesentlichen, je ausgeprägter die Insulinresistenz, umso eher muss ich Kohlenhydrate einschränken, weil Insulinresistenz ist nichts anderes als eine Kohlenhydratintoleranz. Und wenn ich auf was intolerant bin, dann muss ich das weglassen. Ja. Und deswegen kann man sagen, man kann sich da ein bisschen vorarbeiten und in so einem Spektrum bewegen und einfach mal schauen, wo man sich wohlfühlt. Was gehört noch zu einer artgerechten Ernährung? Tierische Eiweiße und tierische Fette. Also keine Angst vor tierischen Fetten und tierischen Eiweißen. Das war immer ein Teil unserer Ernährung und ist auch ganz wichtig. Es gibt ganz viele Nährstoffe, die ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommen oder nur in relevanten Mengen in tierischen Lebensmitteln vorkommen. Ja, das sind so zum Beispiel ein paar Aspekte. Also da keine Angst davor haben. Und natürlich dürfen es Kohlenhydrate sein, aber halt hier schauen wirklich auf halt die stärkehaltigen Gemüsesorten zum Beispiel. Kürbis, auch mal gut, auch mal Kartoffeln, warum nicht? Ja? Eher glutenfreie Getreidesorten oder auch Pseudogetreide. All das kann durchaus Teil einer artgerechten Ernährung sein, wenn ich stoffwechselgesund bin. Auch Hülsenfrüchte, richtig zubereitet. Wenn wir auch hier wieder in die traditionellen Gesellschaften schauen, dann sieht man einfach, Hülsenfrüchte werden immer, immer, immer sehr aufwendig zubereitet. Die werden oft viele Tage eingeweicht und mehrfach ausgewaschen zum Beispiel. Die werden fermentiert oder man lässt sie sprossen. Das hat einen Grund, warum man das macht. Ja, weil diese Hülsenfrüchte halt Abwehrstoffe mit dabei haben, die sonst sehr schwer für uns tolerierbar oder verdaulich sind und auch die Aufnahme der enthaltenen Nährstoffe hemmen. Aber wenn ich die fermentiere, wenn ich die sprossen lasse, wenn ich die gut auswasche und richtig zubereite, dann kann ich die auch sehr gut verträglich machen. Das heißt, auch das kann Teil einer artgerechten Ernährung sein.
Ja, spannend. Wir sind ja zwar heute so das Thema Kohlenhydrate und Zucker. Trotzdem interessiert mich nochmal so deine Empfehlung mit dem Fleisch. Weil ich bin da so ein bisschen ich bin jetzt nicht vegan oder so, aber ich überlege mir, ob es wirklich so ist, dass wir Fleischfresser sind oder ob es so gedacht ist, wie wir Fleisch essen, ob das richtig ist. Weil unser Darm ist ja eher so angelegt, das ist ja wie ein Pflanzenfresserdarm. Der ist ja sehr lang und sehr geschwungen und so und das Gebiss auch für Mahlzähne. Aber wir können ja auf jeden Fall Fleisch essen, das ist ja so gedacht. Und ich sage nochmal so, und es ist eben ja so, dass wir das ziemlich lange auch brauchen, um zu verdauen. Und dass wir, wenn wir Fleisch essen, viel zu oft auch essen. Wie siehst du das?
Also eigentlich ganz, ich würde fast sagen, finde ich jetzt aber auch interessant natürlich, diese Diskussion gerne mit dir zu haben, weil tatsächlich ist es so, wir haben keinen Pflanzenfresserdarm. Wir haben einen Fleischfresserdarm. Wir haben einen sehr langen Dünndarm und einen kurzen Dickdarm, was typisch ist für Fleischfresser. Wir haben einen sehr, sehr sauren Magen. Also unsere Magensäure liegt bei 1 vom pH-Wert. Da sind wir schon eher bei den Aasfressern unterwegs. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil unsere Vorfahren natürlich auch Tiere gegessen haben, die andere Tiere erlegt haben. Ja, das ist eine Strategie, die wir auch heute noch bei Jägersammler sehen. Und da kann auch mal sein, dass die ein bisschen rumliegen schon in der Sonne. Das heißt, wir brauchen eine gute Barriere, einen Schutz gegen Bakterien und irgendwelche pathogenen Keime. Und deswegen muss der Magen so sauer sein. Warum? Wir haben auch kein Pflanzenfressergebiss, weil wir brauchen keine Reißzähne, weil wir haben sehr, sehr früh in unserer Entwicklungsgeschichte Steinwerkzeuge verwendet. Und das ist auch der Beginn quasi das ist sozusagen wie der wichtigste Meilenstein in der Menschwerdungsgeschichte ist das Aufkommen der Steinwerkzeuge. Das heißt, das war für uns extrem wichtig, weil durch das Aufkommen von Steinwerkzeugen konnten wir Schädelknochen öffnen, konnten wir lange Beinknochen, Oberschenkelknochen zum Beispiel öffnen und dort an das hochwertige Fett und die hochwertigen Eiweiße herankommen, die selbst den großen Raubtieren dann oft verwehrt geblieben sind. Ja? Und das beginnt ziemlich genau vor 2,5 Millionen Jahren. Und da ist passiert auch etwas ganz was Spannendes, nämlich da steigt unsere Gehirngröße exponentiell an mit dem Aufkommen der Steinwerkzeuge. Und was auch passiert ist, dass in der Zeit wird es kälter. Und das ist der Moment, wo die großen tropischen Wälder in Afrika zurückgehen und Tundren und Steppen entstehen. Und da mussten wir dann beginnen, aufrecht zu gehen. Und wir wurden sehr, sehr gute Jäger. Und das war für uns ein ganz wichtiger Entwicklung. Also da reden wir, wie gesagt, von 2,5 Millionen Jahren Entwicklungsgeschichte. Ja. Wir verdauen Fleisch eigentlich sehr schnell. Also das ist alles weg, normalerweise im Dünndarm. Ja. Und wir müssen eben sehr wenig essen. Das ist ja das Tolle. Weil wenn ich einen Pflanzenfresser, der frisst die ganze Zeit. Ein Pflanzenfresser muss gigantische Mengen an Futter zu sich nehmen, um seinen Nährstoffbedarf zu decken. Und der ist immer angewiesen auf ein spezialisiertes Mikrobiom. Das heißt einmal, wir haben entweder einen gekammerten Magen, wie es der Wiederkäuer hat, wo wir spezielle Compartments haben, wo Mikroorganismen leben, die dem Tier helfen, die Zellulose aufzuspalten und das Pflanzenmaterial zu fermentieren. Und im Wesentlichen frisst der Pflanzenfresser ja nicht, der lebt tatsächlich nicht von der Pflanze, sondern von dem, was die Mikroorganismen draus machen. Und das sind Aminosäuren und kurzkettige Fettsäuren im Wesentlichen. Ja, also, oder wir haben die Dickdarmfermentierer, wie den Gorilla, wie das Pferd oder das Meerschweinchen. Ja, die haben einen sehr langen, großen Dickdarm, wo die ganze Fermentation und auch noch Nährstoffabsorption passiert. Und das haben wir nicht. Das heißt, und die müssen halt die ganze Zeit essen. Und wir können halt relativ kleine Mengen zu uns nehmen und können sehr, sehr lange Essenspausen machen, was uns einfach auszeichnet. Das heißt, wir sind eher spezialisierte Karnivoren. Das heißt, wir können natürlich, wenn es möglich ist, essen wir auch Pflanzen. Ja. Allerdings könnten wir quasi nur von tierischem leben. Aber da muss man immer sagen, nose to tail. Also das ganze Tier wird da gegessen. Und auch rohes Fleisch, so wie es halt die Inuit zum Beispiel machen oder andere Völker, die im Norden leben, aber auch die Maasai zum Beispiel, jetzt als Spezialgruppen unter den Jäger-Sammler-Gesellschaften. Ja, das heißt also, wir sind sehr, sehr gut an tierische Lebensmittel angepasst und wir brauchen diese, um nicht zu überleben, aber um wirklich zu unserem vollen Potenzial, unser volles Potenzial als Mensch entfalten zu können, brauchen wir diese nährstoffdichten Lebensmittel.
Na, das wird meinem Mann gefallen, diese Darstellung. Also, aber du isst es aber auch roh, das Fleisch letztendlich. Du kochst es nicht, oder ist es beides möglich?
Naja, ich esse ja nicht nur Fleisch, aber ich esse schon gern auch ein Tartar oder solche Sachen. Also ich esse Fleisch auch roh oder Leber auch roh, aber das muss ja nicht sein. Wenn ich sage nur, wenn wir uns Jäger-Sammler-Gesellschaften anschauen, die primär von tierischen Lebensmitteln leben, also Animal Food sage ich jetzt einfach, weil Fleisch ist es ja nicht nur, ja, sondern das ist ja alles vom Tier, Innereien und so weiter, dann wird vieles auch oft roh verzehrt, weil tatsächlich, das sind immer die Unterschiede zwischen Pflanze und Tier. Tierisches ist roh immer viel verdaulicher, viel besser verdaulich. Pflanzliches ist immer gekocht oder gedünstet besser verdaulich oder fermentiert, ja. Das heißt, das sind so die zwei, so diametral dann, was man von der Verdaulichkeit her.
Ja, also es gibt wirklich in der Ernährung so viele Ansätze und dass man da einfach auch nochmal so für sich guckt, was stimmig ist. Und für mich war immer stimmig auf jeden Fall nicht fanatisch einer Sache. Also ich habe auch nie ganz dem Fleisch abgeschworen, obwohl ja da auch immer so die Idee ist, dass man diese spirituelle Komponente nur entwickeln kann, wenn man Pflanzen isst und nicht Fleischprodukte, weil es da zu sehr in die Angst geht der Tiere. Es geht aber auch mehr in die Massentierhaltung. dass auch die Form, welches Fleisch du nimmst, muss man natürlich immer beachten. Du hast gesagt, Jäger und Sammler haben ja auch dann Tiere frei in der Wildnis gejagt und nicht die Angst hatten, bevor sie sterben. Ne? Also das ist ja auch nochmal komplex, das auch nochmal.
Natürlich. Aber also man muss immer differenzieren zwischen, was ist für mich als Mensch, als Tiermensch, eine artgerechte Ernährung. Das kann ich quasi anschauen wie so ein Steckbrief im Zoo. Habe ich dann so meinen Steckbrief und da steht dann, was braucht der Homo sapiens alles? Der muss in einem Pärchen leben oder in Familiengruppen, bla bla bla. Ja. Das andere ist einfach eine komplett andere Komponente und ich darf das nicht mischen. Ja, das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun, weil ich kann, auch wenn ich sage, die Erde ist eine Scheibe, wird sich nichts dran ändern und sie wird trotzdem eine Kugel bleiben. Ja? Aber ich kann in meiner Überzeugung sagen, die Erde ist eine Scheibe und das ist halt Teil meiner religiösen Überzeugung zum Beispiel. Dann ist es ja vollkommen okay. Ja? Und genauso ist es aber mit dem, was für den Menschen nun mal als Nahrung gedacht ist sozusagen, aber ich kann mich anders entscheiden. Dann muss ich mir dessen nur bewusst sein und entsprechend gut supplementieren oder mir der Einschränkungen und der Limitierungen bewusst sein. Und dann ist es ja überhaupt kein Problem. Ich kann mich ja so entscheiden. Es ist nur ein Unterschied, ob ich sage, das eine ist ein biologisches Fakt und das andere ist halt eine Entscheidung aus ethischen, religiösen, moralischen oder sonstigen Gründen. Und das finde ich, muss man trennen voneinander. Und beides hat seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung und jeder soll das auch für sich persönlich entscheiden dürfen. Zum Glück kann es jeder für sich entscheiden. In unserer Welt, wir sind ja in der einmaligen Situation, wir können ja wählen. Aber damit sind wir ja in einer Minderheit auf der Welt, weil der Großteil der Menschen hat keine Nährstoffsicherheit. Das ist ja aus einem Luxusleben heraus, ja, dass wir diese Diskussion überhaupt führen quasi. Bei anderen, der Großteil der Welt geht es darum, kann ich überhaupt meine Nährstoffbedürfnisse decken? Und ich glaube, das muss man auch immer ein bisschen wieder so einen Schritt zurückgehen und das auch ein bisschen im Kontext sehen. Und selbstverständlich ist es, ich sage, wenn es möglich ist, finanziell oder vom Zugang her, selbstverständlich, artgerechte Tierhaltung, biologische Landwirtschaft, wenn es irgendwie möglich ist, das sollte, glaube ich, selbstverständlich sein. Wenn man den Zugang dazu hat und die Wahl hat und sich's leisten kann, sollte man immer diesen, natürlich das auch mit dem Hintergrund haben, weil es geht auch um Verantwortung, die wir mit jeder Kaufentscheidung haben. Ja. Und das ist immer einfach so eine tricky Sache. Und was man halt auch beide Aspekte beachten muss.
Ja, ich finde es dennoch sehr spannend, weil ja wirklich eine ganz, ganz starke vegane Bewegung jetzt auch gerade ist oder vegetarische Bewegung, dass eben das Fleisch so verteufelt wird. Muss ich immer so von mir aus sein, weil ich gehe ja immer aus meiner Erfahrung daran. Ich habe natürlich Wissen und ich habe die Erfahrung. Und zum Beispiel habe ich zwei extreme Leistungssportler zu Hause und ich habe einfach Bauchschmerzen, die fleischlos zu ernähren, dass ich merke, dass es nicht reicht. Und wie kompensieren sie es dann? Über Kohlenhydrate? Und da merke ich einfach, das verbrennen die alles super. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, fleischlos zu gehen. Und deshalb finde ich das wirklich spannend, dass ich das jetzt auch nochmal so aussprechen durfte, weil man soll, vielleicht ist es nicht ganz gut, so mit den Speakern auch in Widerstand zu gehen, dass man mal eine andere Sicht hat. Ich finde das sehr spannend gerade, weil...
ich finde das auch super, auch wirklich gut, gerne und danke, dass du das auch angesprochen hast und ich finde, man sollte das auch diskutieren. Und wenn du sagst, also gerade also vielleicht, um nochmal den Bogen zu den Kohlenhydraten und dem zu spannen, wie du es jetzt gesagt hast, ja, das Problem, das ich sehe in meiner Praxis, und ich vielleicht schau mal bei deinen Klientinnen auch, ja, ist, dass die 99%, und ich habe fast nur Frauen, viel zu wenig Eiweiß essen. Und ich schaue mir an das Gesamteiweiß im Blut. Gesamteiweiß oder Totalprotein ist ein ganz billiger Wert, den jeder im Labor machen lassen kann. Und den kann man sich anschauen. Und der hat eine Bandbreite, einen Referenzbereich von 6,4 bis 8,4 oder 8,5. Ein bisschen schwankt es je nach Labor. Ja? Aber eigentlich ist alles unter 8 ein Mangel. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der 8 hat. Das Beste war mal 7,6. Ja. Und wir haben mit diesen Werten, selbst wenn man dann da im unteren Bereich herumwurschtelt, ja, da habe ich keine Proteinmangelerkrankungen. Da habe ich nicht das Hungerödem, wie man es aus dem Dritten Weltland sieht. Aber was habe ich? Dauernd Heißhunger. Zellulite, trockenes Bindegewebe, trockene Schleimhäute, Infektanfälligkeit, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen. All das kann Proteinmangel sein, weil alles in unserem Körper aus Eiweiß besteht. In der Biologie nennt man die Aminosäuren, also die einzelnen Bausteine, aus denen Eiweiß aufgebaut sind, die Bausteine des Lebens. Und wenn wir immer über Kohlenhydrate reden und wie wichtig die nicht sind und dass wir mindestens, weiß ich nicht, wie viel Gramm pro Tag zu uns nehmen sollen, obwohl die gar nicht essentiell sind, aber Eiweiß, Protein ist essentiell. Ich muss meinen Tagesbedarf an Eiweiß decken, weil wir keine Speicher haben für Eiweiß. Also wir können in Muskulatur und im Knochen und im Gewebe, aber das will ich doch nicht anknabbern. Das ist meine Altersvorsorge. Das ist das Allerwichtigste, was ich habe. Ich will nicht meine Knochen verlieren oder meine Muskelmasse verlieren. Ja? Und das passiert aber. Wenn ich über Jahre viel zu wenig Eiweiß esse, bedient sich der Körper an den Reserven, die wir halt in der Jugend und im Kindheitsalter aufgebaut haben, weil da die hormonelle Situation auch derart auf Wachstum getrimmt ist von allen hormonellen Einstellungen her, dass das schon wirklich, da muss ich schon wirklich mich massiv Mangel ernähren, dass ich da nicht aufbaue. Mhm. Da sieht man aber auch, die Macht der Hormone. Und Eiweiße sind Grundbaustein, nicht nur der Struktur und des Bindegewebes und so weiter, sondern natürlich auch von Hormonen, von Nervenbotenstoffen. Ja, von Botenstoffen, die Zellkommunikation machen. Das ist wirklich, wirklich essentiell. Und ich sehe eigentlich eine Epidemie der Proteinunterversorgung. Und ich kann wirklich nur mal jedem ans Herz legen, 3 Wochen, also Folgendes. Und das kann wirklich jeder umsetzen und das passt auch super zum Thema. Körpergewicht, wie es auf der Waage steht, egal, so, mal 1,5. Und das ist die Menge an tierischem Eiweiß, das ich pro Tag essen soll. Minimum, mindestens. Und ich kann jedem versprechen, der das 3 Wochen durchzieht, der wird merken, dass Heißhunger auf einmal sich reduziert, dass sich der Schlaf verbessert, dass man sich viel kräftiger und ausgeglichener fühlt. Das passiert in 3 Wochen. Und das ist die Macht des Eiweißes. Ja. Und damit, und wie passt es zum Zucker und zu dem, was du auch gerade gesagt hast bei deinem Mann und bei deinem Sohn? Wenn die ihren Eiweißbedarf nicht decken, haben sie Hunger. Und unser Körper sagt nicht, du, ich hätte gerne ein bisschen Eiweiß, kannst nicht ein paar Eier und ein bisschen an Fisch und vielleicht noch das Steak da essen, das da liegt. Nein, der Körper sagt einfach nur, ich habe Hunger. Und wir werden so lange essen, bis unser Eiweißbedarf gedeckt ist. Und da gibt es sehr gute wissenschaftliche Literatur dazu. Und was wir halt sehen, ist, dass meistens dann Kohlenhydrate reingeschaufelt werden. Wir wären zwar voll, aber nie wirklich satt. Es ist immer so der kleine Hunger, der dann da sitzt und sagt, schau doch noch mal in den Kühlschrank, vielleicht gibt es da noch was. Und deswegen ist das der absolute Gamechanger, das Eiweiß zu essen, dann reguliert sich alles andere von selber. Dann haben wir nicht mehr dieses Verlangen nach dem ganzen Brot und dem Kuchen und den Chips oder was auch immer. Für jeden ist das halt ein bisschen was anderes. Der eine könnte Sackerl Gummibärli essen, der andere mag keine Gummibärli, würde aber Chips oder Brot essen oder Kartoffeln oder Reis. Das müssen keine verarbeiteten Lebensmittel sein, ja. Aber wir haben einfach dieses Hungersignal, das nicht gestillt wird, weil der eigentliche Auslöser, nämlich der Proteinmangel, nicht adressiert wird. Und wen das interessiert, der kann das googeln, das nennt sich die Protein-Leverage-Hypothese. Also die Proteinhebel, der Hebel aufs Protein im Wesentlichen. Ja? Und die sagen, je stärker das Eiweiß verdünnt ist, durch Fett und Kohlenhydrate, umso mehr wird gegessen. Und das ist halt wirklich spannend und das ist etwas, was sich über fast alle Tierklassen von den kleinsten Lebewesen, also von Mäusen über Affen, über Menschenaffen oder Menschen durchzieht, ist dieser Grund, diese Suche nach dem Eiweiß.
Ja, danke. Also da sind wir uns ja total einig auf jeden Fall, dass die Kohlenhydrate nicht das ersetzen können. Kohlenhydrate machen vielleicht den Magen voll, aber machen uns nicht satt und versorgen uns einfach nicht. Und ja, vielleicht zum Abschluss, vielleicht hast du unserer Community noch irgendwas mitzugeben? Hast du irgendwas entwickelt? Möchtest du irgendwas noch gerade teilen?
Also ich habe jetzt, glaube ich, viel Input gegeben und wer da mehr wissen möchte oder wer da noch Links oder einfach auch mal ein Gespräch vielleicht haben möchte, kann einfach gerne auf meiner Website nachschauen, juliatulipan.com, ganz einfach. Man findet mich auch auf YouTube, ich habe einen relativ großen Kanal mit vielen spannenden Experteninterviews, also nicht nur mit mir, wo ich vor mich hinquatsche, sondern da lade ich auch immer ganz gerne andere Leute ein, die da auch ihren Senf verbreiten dürfen. Und da geht es auch nicht nur um Ernährung, sondern ich beschäftige mich mit vielen Themen, die einfach mit einem artgerechten Leben zu tun haben. Und das ist die richtige Bewegung, das ist Sonnenlicht, das ist künstliches Licht, das ist Schlaf, das ist Kälte, das ist Wärme. Es gibt so viele Themen, die für uns natürlich wichtig sind, abgesehen von der Ernährung. Ist vielleicht der größte Hebel, weil wir es auch sehr gut selber beeinflussen können. Aber es gibt natürlich viele andere Aspekte, die man auch noch betrachten kann und schauen kann, okay, wie sollte man denn schlafen oder wie schaut es mit Kälteexposition aus zum Beispiel, was macht das mit unseren Zellen, wie kann man sich resilienter machen und darum geht es ja einfach auch, wir wollen gesund alt werden.
Ja, genau, das stimmt. Ja, vielen lieben Dank, Julia, für das interessante Interview, für die, auch für mich, ja, öffnenden Einblicke. Wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt. Ich werde alles unter dem Video verlinken. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen herzlichen Dank für das wirklich, wirklich schöne Interview.
Dankeschön. Tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.